Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen, heute gemeinsam mit der Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag, kurz LINGA. Damit schaffen wir eine Brücke von der Digitalisierung über soziale Innovationen bis hin zu unseren älteren Menschen. Wir werden heute über Digitalprojekte, smarte Häuser und mögliche Unterstützung sprechen. Mein Name ist Christian Wagner und zu diesem Thema habe ich heute Patrick Ney zu Gast. Er ist Projektmanager für Digitalisierung, Digital Scout und Datenschutzbeauftragter beim Fachbereich Senioren der Landeshauptstadt Hannover. Hallo Patrick.
Hallo.
Ja, in der Corona-Krise ist der Alltag von älteren Menschen wieder sehr in das Bewusstsein unserer Gesellschaft gerutscht. Manch einer fühlt sich im Homeoffice ähnlich isoliert wie vielleicht andere im Heim. Und einige macht die soziale Isolation einsam oder eben sogar krank. Auch bei den Seniorinnen und Senioren ist gerade zu beobachten, dass sie sich nun eben verstärkt den Kontakt über soziale Medien ins Haus holen. Die Digitalisierung birgt daher Chancen in der Krise. Meine Kolleginnen von der LINGA sehen sogar gerade allgemein einen Aufwind für soziale Innovationen, um eben gesellschaftliche Probleme zu lesen. Patrick, du bist ausgebildeter Gerontologe, habe ich gesehen. Würdest du vielleicht dich kurz vorstellen und mir erklären, was eigentlich ein Gerontologe bei der Stadt macht?
Genau, ein Gerontologe, das ist ein Altersforscher. Das sind sozusagen die Experten für ältere Menschen. Und was mache ich bei der Stadt? Wie du schon gesagt hast, ich bin bei der Stadt Hannover, also bei einer Kommune beschäftigt und arbeite dort im Bereich der älteren Menschen. Das heißt auch für ältere Menschen, wir entwickeln Angebote und mein Schwerpunkt ist, was kann man für digitale Strukturen und digitale Angebote für ältere Menschen entwickeln? Und das ist sozusagen meine Fachexpertise, die ich für das Thema Technik und Alter mit einbringe.
Ich habe gesehen, dass du auch Digital Scout bist bei der Stadtverwaltung. Was macht man als Digital Scout in diesem Kontext?
Genau, ein wichtiges Element meiner Tätigkeit ist vor allem das Thema Vernetzung. Und der Digital Scout ist sozusagen ein zentrales Vernetzungselement innerhalb der Stadt. Ein Digital Scout soll die fachliche Expertise im Rahmen der Digitalisierungsstrategie mit einbringen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Aufgaben in der Stadtverwaltung und nicht alle Personen haben Ahnung von allen Themen. Und meine Aufgabe ist sozusagen die Expertise als Digital Scout aus dem Seniorenbereich zum Beispiel fürs Thema digitale Bildung mit einzubringen, damit ältere Menschen nicht vergessen werden in der Stadtverwaltung und in der Stadt Hannover allgemein.
Okay, das heißt wahrscheinlich, es gibt mehrere Digital Scouts, oder?
Genau, aus jedem Bereich, also aus dem Seniorenbereich, aus dem Jugendbereich, jeweils entsprechend Scouts aus ihren Bereichen.
Okay, das ist sozusagen dann die wirklich die Spinne im Netz sozusagen, die Fäden zusammenhält und dafür sorgt, dass eben im Digitalbereich die Gruppe sozusagen, die für den eigenen Fachbereich relevant ist, eben nicht vergessen wird.
Genau, eine wichtige zentrale Aufgabe ist, ich bin zwar sehr digitalaffin, das heißt aber nicht, dass meine Kollegen digitalaffin sind. Das heißt auch, die Organisation in dem Wandel zu begleiten und sich aufzumachen und zu befähigen, auch digital zu denken. Also es ist nicht nur immer Kaffee und Kuchen und reale Treffpunkte, sondern das, was natürlich auch jetzt gerade in Corona-Zeiten wichtig ist, wie können wir Leute digital erreichen? Und da braucht es halt digitale Angebote.
Hilfreiche digitale Produkte und Dienstleistungen, die sind nun vor der Krise nicht immer bei den Älteren angekommen. Also wenn ich so an meinen Opa denke, wenn ich dem jetzt einfach ein Tablet in die Hand drücke und sage, wir machen am nächsten Wochenende jetzt unser Kaffee und Kuchen, machen wir dann jetzt über Skype oder Webmeeting, wie auch immer, dann würde der das sicherlich gut finden. Aber ich glaube, ohne eine vernünftige Anleitung wäre das mit dem Tablet wahrscheinlich zumindest im ersten Augenblick etwas schwierig. Die Frage ist also, wobei können eigentlich moderne Technologien konkret unterstützen? Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Genau, also wir haben zahlreiche Projekte initiiert. Ein Projekt, was durchaus sehr spannend ist, ist das Projekt Digital at Home. Was ist der Inhalt davon? Da ist die Perspektive, das Thema Virtual Reality zu nehmen und mit Menschen mit Demenz und auch Menschen in stationären Einrichtungen auszuprobieren. Was probieren wir dort aus? Im Rahmen von digitaler Biografiearbeit, also wo man sich erinnern kann an Punkten, wo man früher mal war, um Erinnerungen zu wecken, zum Beispiel Menschen mit Demenz, aber auch natürlich ältere Menschen zu zeigen, Mensch, Technik ist nicht irgendwas so Science-Fiction, sondern das ist schon real und Dinge kann man erleben und ihnen auch so ein digitales Fenster zu öffnen, um zu zeigen, hey, das ist das und das kann Spaß machen. Und deshalb probieren wir halt mit fitten Senioren in alten Pflegeheimen auch solche Technologien aus, indem sie mal solche Brillen aufsetzen, in Kontakt kommen, spielen, mal um die Welt fliegen und Dinge sehen, die sie vielleicht noch nie gesehen haben. Aber natürlich auch für mit Menschen mit Demenz ausprobieren, wo kann das unterstützen im Rahmen von Biografiearbeit. Das geht natürlich nicht mit allen Menschen mit Demenz, da muss man sehr sensibel sein, aber man kann durchaus mit vielen Menschen das erreichen.
Bei diesen VR-Brillen, also gerade Virtual Reality, ich meine, das ist natürlich gerade gesellschaftsübergreifend ein Riesenthema. Mhm. Wenn ich mich jetzt so in meinem Bekanntenkreis umhöre, ich würde behaupten, da sind viele sehr, sehr digital affine Menschen dabei. Von denen haben sicherlich noch längst nicht alle mal eine VR-Brille aufgehabt. Wie kommt das an? Also wie schaffen Sie es, da wirklich eine Akzeptanz herzustellen und zu sagen, hey, probiert das aus und dann macht es vielleicht Spaß und ihr könnt es benutzen. Also seid in der Lage, da selbstständig auch ranzugehen.
Ganz wichtig, wir bieten sozusagen einen neutralen Boden, wo man sagen kann, also wie so ein Experimentierraum, wir zeigen halt Technologien und motivieren die Leute, das wirklich ausprobieren. Und was natürlich immer gut klappt, wenn die Leute Dinge selber erfahren können, also aus Spaß. Das heißt, es können auch Spiele sein natürlich. Und dass natürlich die Leute, die in dieser Zielaltersgruppe sind, man würde sozusagen als Influencer andere Leute motivieren, das auszuprobieren. Ne?
Okay, das heißt, wir haben in den Seniorenheimen beispielsweise schon so ein paar digital affine Seniorinnen und Senioren, die dann die modernen Influencer der Seniorenresidenz werden sozusagen.
Genau, die auch die anderen motivieren. Wir haben zum Beispiel in mehreren Alten- und Pflegeheimen von der Stadt Hannover auch digitale Sprechstunden. Das heißt, da können ältere Leute mit dem Smartphone-Tablet hinkommen, wenn sie Bedarf haben und ihre Fragen stellen. Und am Anfang wurde es sehr verhalten angenommen. Warum? Weil es war halt neu und da sind natürlich auch viele Ängste mit verbunden. Und wenn die ersten aus den Einrichtungen rauskamen, aus den Sprechstunden, wurden wir gesagt, Mensch, geh da mal hin, die haben gut geholfen und da kannst du das und das mit irgendeiner App machen. Und sukzessiv kamen die Leute darüber, weil sie sozusagen Fürsprecher aus ihrer Zielgruppe waren. Und dann kann man das gut auch miteinander verbinden.
Das klingt hochinteressant. Ich stell mir das gerade ganz interessant vor, so wirklich Sprechstunden zu machen, also digitale Sprechstunden, wo ich dann ja vielleicht mit meinen Großeltern nochmal über das Handy spreche und vielleicht sage, okay, das kann man gut benutzen, so funktioniert das Ganze und wir müssen sozusagen nicht immer nur telefonieren, sondern ihr könnt mich auch sehen, auch wenn ich jetzt ein paar hundert Kilometer weit weg bin. Ich glaube, dass also da über den Nutzen zu gehen, das ist, glaube ich, wirklich eine starke Sache.
Mhm. Genau, und das ist nämlich ein ganz großes Element, sozusagen aus dieser Nutzenperspektive herauszudenken, weil den meisten Senioren, ähnlich wie bei VR, haben sie noch nie gehört, ist natürlich auch klar. Oder auch beim Thema Smartphone, Tablet, wo die Leute sagen, was brauche ich das? Ich bin viele Jahre ohne zurechtgekommen. Damit sind natürlich auch Ängste verbunden und gleichzeitig sind Leuten auch wenig klar, was bringt mir das? Was habe ich davon? Kann ich davon Nutzen haben? Und deshalb fragen wir die Leute immer sehr, wir versuchen, die Motivationslage rauszukitzeln. Also wir fragen, Mensch, für was interessieren Sie sich? Wenn jemand jetzt sagt, ich koche gerne oder ich bin gerne in der Natur unterwegs, es gibt natürlich immer dafür Anwendungen, es gibt Apps dafür und über dieses individuelle Interesse gehen wir dann sozusagen in den Bereich digitale Bildung rein und erklären ihnen sukzessiv von deren Interessenslagen dann Smartphone, Tablet und wie so ein Bausteinsystem kommen immer weitere Funktionen obendrauf.
Immer weitere Funktionen obendrauf ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage, denn wir haben vorhin schon mal das Thema so smartes Haus gehört. Ambient Assisted Living, eine Technologie, die barrierefreies, vernetztes Wohnen möglich machen soll. So habe ich es mir zumindest angelesen. Was versteckt sich dahinter?
Letztendlich sind es halt Systeme, die generell ältere Menschen helfen sollen, so lange wie möglich selbstbestimmt und selbstständig zu Hause zu bleiben. Oder, also das ist einmal der Kontext zu Hause, aber natürlich auch für den stationären Kontext. Aber primär orientieren sich diese Assistenzsysteme halt wirklich auf die älteren Menschen zu Hause. Und man guckt dort, wo kann man in Bereichen ältere Menschen unterstützen. Das heißt zum Beispiel, viele ältere Menschen haben ein großes Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, ein Handlungsfeld ist zum Beispiel das Thema Sicherheit. Was gibt es dort für Sicherheitssysteme? Wie eine automatische Herdabschaltung. Also wenn man das mal vergisst, das kann allen Generationen übrigens passieren, nicht nur ältere Menschen. Stürze zu Hause ein großes Thema, nicht nur für den medizinischen Bereich, sondern natürlich auch für die Lebensqualität von den Menschen zu Hause. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Sturzsensoren. intelligente Teppiche und andere Systeme, die genau in diesen Bereichen helfen soll. Das heißt im Bereich Gesundheit, Sicherheit, aber auch natürlich sowas wie so ein Staubsaugerroboter, der mir in meinem normalen Haushalt, in der normalen Haushaltshilfe unterstützen soll. Aber natürlich auch im Bereich Kommunikation. Und Kommunikation ist natürlich gerade in den Corona-Zeiten ein ganz wichtiges
Thema. Das Thema, ja, das Thema. Ja, die Stadt selber hat natürlich da, also ihr habt da natürlich jetzt nicht geschlafen, sondern ihr habt jetzt gesagt, okay, es gibt einen großen Kommunikationsbedarf. Und habt dafür eigentlich eine ganz, ganz lange Liste zusammengestellt mit verschiedenen Hilfsangeboten. Den Link findet ihr übrigens unten bei uns im Text. Die beinhaltet neben den Unterstützungsangeboten eben auch dieses Nachbarschaftsportal nebenan.de. Da habe ich selber auch letztens mal einen Zettel im Briefkasten gehabt. Hier meldet euch doch bei nebenan.de an. Das ist sozusagen deine digitale Nachbarschaft und da sind dann alle dabei. Fand ich grundsätzlich erstmal ganz spannend. Bundesweit hat Hannover aber als erste Kommune frühzeitig dieses Angebot für die Quartiersarbeit genutzt. Wie zeigt sich das jetzt?
Genau, gestartet sind wir, ich glaube, Ende 2017 mit dieser Kooperation, weil die Frage auch war, wie können wir die Menschen im Quartier, im Stadtteil erreichen? Die Frage natürlich von sozialen Netzwerken auch, aber soziale Netzwerke sind halt sehr global und uns hat es lange beschäftigt und natürlich auch in der klassischen sozialen Arbeit, wie kann man direkt mit den Leuten Kontakt halten? Und da kam die Idee einer digitalen Nachbarschaftsplattform und nach mehreren Überlegen sind wir dann in diese Kooperation gegangen. Und das Ziel dahinter ist, wir wollen halt ältere Menschen den Zugang zu digitaler Nachbarschaft offerieren, ne, und natürlich auch, dass sie davon partizipieren. Was heißt das? Sie natürlich auch in Kontakt bringen mit neuen Menschen. Denn gerade, und das ist natürlich so auch eine Erkenntnis aus der Altersforschung, je älter man wird, je kleiner wird die soziale Kontaktfläche. Das heißt, man hat immer weniger Kontakte, die Familie, man kann jetzt vielleicht nicht mehr so mobil. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man Kontakt zu Nachbarn hat und die vielleicht auch kennt und vielleicht auch neue Personen kennenlernt. Und da kann zum Beispiel genau sowas unterstützen. Aber auch natürlich, wenn man wie jetzt in Corona-Zeiten Unterstützungsbedarf hat. Nur sagen, ich kann das äußern und kann nicht vielleicht meiner Tochter sagen, die jetzt nicht in Hannover wohnt, sondern vielleicht in Hamburg, die kann mir jetzt nicht beim Einkaufen helfen. Sondern da soll genau diese Nachbarschaftsplattform unterstützen.
Das ist letzten Endes ja so eine Art Plattform für die Nachbarschaftshilfe dann auch. Also jetzt gerade in diesen Zeiten, man sieht ja immer wieder überall Angebote, wo man sagt, okay, hier, ich bin jung, ich bin fit, kann für euch einkaufen gehen, ist gar kein Problem, sagt mir, was ihr braucht, ich bring's euch mit. Und das Ganze kann man jetzt eben auch über diese nebenan.de-Plattform dann eben abwickeln beispielsweise. Also genau. Man kann sich da in Kontakt setzen und sagen, hey, ich hab da Bedarf, vielleicht kann mir jemand helfen und jemand anderes meldet sich vielleicht und hilft mir dann.
Genau, und aktuell sind über 27.000 Menschen in Hannover dort angemeldet. Knapp 8% sind über 65 Jahre und älter, also an Anzahl der Nutzenden.
Das finde ich übrigens, da muss ich mal kurz einhaken, das fand ich übrigens ganz interessant. Im Vorfeld der Recherche jetzt habe ich mal geschaut, wie sieht eigentlich Facebook aus? Facebook wird ja gerne nachgesagt, dass da die älteren Menschen im Moment sind. Aber Facebook hat tatsächlich nur 1,5% Nutzer und Nutzerinnen, die über 65 sind. Also da hat nebenan.de natürlich irgendwie, bildet das so ein besseres Spektrum ab an der Stelle. Ne?
Genau, und das ist aber auch ein Stück weit geschuldet unserer Tätigkeit, weil wir haben gesagt, wir wollen dieses Instrument nutzen, auch um explizit ältere Menschen zu erreichen. Das heißt, wir haben sie auch motiviert über ehrenamtliche Dienste, die genau in diesem Zugang von Smartphone, Tablet unterstützen, aber auch sie motiviert, das mal auszuprobieren. Und auch da wieder diesen Marketing-Effekt zu nutzen, wo ältere Menschen sagen, Mensch, ich habe darüber jetzt neue Leute gefunden für das Thema Skat. Wir haben zum Beispiel auch in den Quartieren Leute miteinander zusammengebracht, die einen noch für die Person gefehlt haben im Chor. Ne? Und wo die Leute gemerkt haben, ach ja, Mensch, das ist eine tolle Sache, weil früher, wie haben sie sonst zueinander gefunden? Über persönlichen Kontakt, schwarze Bretter oder man hat mal irgendwie so einen kleinen Zettel im Supermarkt gemacht. Ne? Und natürlich digital geht das viel schneller, man erreicht viel mehr Leute. Und das ist natürlich dann schön zu sehen, wenn wir das auch diese Anfragen auch für ältere Menschen einstellen und nach 2 bis 3 Stunden ist dieser Bedarf schon erfüllt. Und dann sagen Leute, ist ja eine tolle Sache. Ne? Und wenn wir dann die Leute wieder explizit darüber reden lassen, sagen die, ah Mensch, ich kann mich ja vielleicht mal trauen, das auszuprobieren.
Da stellt sich dann einfach der Erfolg sehr schnell ein. Ja.
Genau.
Also darüber geht natürlich immer sehr, sehr viel. Wie sieht es denn so ganz generell bei der Digitalkompetenz der älteren Menschen aus? Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es sehr viele Angebote gibt, dass ihr als Stadt dabei unterstützt, dass es auch im Ehrenamt natürlich einiges an Unterstützung gibt. Aber wie sieht die Digitalkompetenz bei den älteren Menschen aus? Also was würde sozusagen der Altersforscher dazu sagen?
Ja, es gibt halt nicht die älteren Menschen und damit gibt es halt auch nicht die Digitalkompetenz. Es gibt zum Beispiel, wenn man ein bisschen genauer meint, es gibt zum Beispiel die Marmeladenoma. Die ist 86 Jahre alt, ist sozusagen ein YouTube-Star in ihrer Altersgruppe. Es gibt auch Monika Fuchs, die ist eine Foodbloggerin, die sehr bekannt ist, die hat so alte Rezepte wieder auspackt, die auch gerade in jetzigen Zeiten ganz gut ankommen. Oder Günther Krabenhoff, der ist so ein, ja, ich sag mal, so eine Person, der öfter mal in Berliner Clubs nächtelang durchtanzt und der ist auch Influencer und Hipster und also alles Role Models. Also man sagen kann, die sind eigentlich schon über den Zenit und sind trotzdem sehr digital affin und nutzen auch diese digitalen Medien, aber das sind halt auch nicht alle ältere Menschen, die das nutzen. Und da kann man halt ganz gut sehen, es gibt ein gewisses Segment, die das sehr intensiv nutzen. Das heißt, Menschen bis ungefähr 69 Jahre sind in der Regel zu 85% online. Das heißt schon
eine Menge.
Die meisten.
Ja.
Guckt mal aber in den Generationen alt weiter und das ist mal ganz wichtig. Mit 69 hört das Alter ja nicht auf, sondern man darf noch viel älter werden. Und guckt man in die Altersgruppe 80 Jahre und älter, sind es nämlich knapp 10%, die überhaupt noch online sind. Das heißt, je älter man wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man online ist.
Aber das bedeutet ja wirklich, dass innerhalb von, sagen wir mal, 15 Jahren dieser Online-Anteil ja komplett zusammenschrumpft.
Genau. Woran liegt das? Natürlich gerade die Menschen, die jetzt aus der Erwerbsphase rausgehen, sie haben spätestens in den letzten Jahren Kontakt irgendwie zu digitalen Medien gehabt. Seien sie gezwungen auf dem beruflichen Kontext oder aus privatem Interesse und sagen, klar, Mensch, diese Möglichkeiten möchte ich weiterhin nutzen. Und die Generationen davor, also ich sag mal, das Smartphone gibt es noch nicht so lange und in den Computern sagen die anderen Generationen, es kam auch ohne zurecht. Ne? Oder ich hatte einfach gar keinen Mehrwert verspürt und gar keine Notwendigkeit, dass ich sowas lernen muss. Und das sind zum Beispiel genau diese älteren Menschen, die über 80 Jahre älter sind, die jetzt in den alten Pflegeheimen sind, die jetzt zum Beispiel merken, Mensch, ein Smartphone-Tablet kann mir genau in der Corona-Krise Kontakt zu den Angehörigen ermöglichen, aber ich weiß vielleicht gar nicht, wie das geht. Oder ich habe mich vorher nie dafür interessiert. Und jetzt ist es aber interessant.
Weil jetzt eben der Kontakt fehlt, weil natürlich jetzt gerade keiner vorbeikommen kann. Also das gekippte Fenster ist dann ja wahrscheinlich ganz schön, aber auch da muss ja jemand hinfahren. Was natürlich für manche dann, also auch für die Besuchenden, muss man ja sagen, die müssen sich dann vielleicht auch in den ÖPNV setzen, müssen vielleicht stundenlang mit anderen Leuten eben in einem kleinen Waggon Zug fahren. Und wenn man sich das sozusagen dann an der Stelle sparen kann und das genauso gut über eine Webkonferenz geht, wie wir das im Moment ja jeden Tag erleben, dann ist das natürlich eine super Sache.
Genau, aber das ist natürlich auch nicht bei allen älteren Menschen so. Es sind auch nicht alle älteren Menschen total aufgeschlossen. Das muss man halt auch verstehen. Aber insgesamt gibt es halt schon eine relativ hohe Offenheit für digitale Möglichkeiten. Aber es braucht halt immer das Aufzeigen von, das hatte ich jetzt schon mehrmals gesagt, von Mehrwerten, also von dem Sinn. Aber auch das Empowerment, also das Vertrauen, du kannst das. Ne? Also es gibt ja so einen Spruch in Deutschland, so eine alte Kuh lernt immer noch dazu, weil viele ältere Menschen sagen, ja, ich bin jetzt 83 oder 91, das lerne ich nicht mehr. Ne? Das Argument gilt halt nicht. Also aus der Altersforschung, aus der medizinischen Ebene weiß, die Leute sind immer fähig, egal wie alt sie sind, sie können lernen. Aber sie müssen halt wollen. Und man muss sie vielleicht auch irgendwie erwischen an dem Punkt und sagen können, hey, das kann deine Lernmotivation sein. Also zum Beispiel Lernmotivation in Corona-Zeiten, Kontakt mit Angehörigen zu zeigen. Aber natürlich auch zu sagen, nicht alles, also so ein Tablet kann halt, hat viele Funktionen. Man muss halt sagen, was will ich jetzt konkret lernen? Also sich fokussieren und sagen, ich möchte genau das jetzt lernen. Und dann, wenn ich das gelernt habe, kann ich Schritt für Schritt die anderen Dinge lernen. Und dann hat man Erfolg. Und wenn man Erfolg hat, ist man auch in der Regel motiviert.
Und ich glaube, die Lernmotivation, ich kann meine Enkel sehen, jetzt gerade kann ich sie sehen und nicht nur hören, ist, glaube ich, eine ganz große.
Genau, und deshalb unterstützen wir zum Beispiel mit so Projekten wie unsere Medien- und Techniklotsen. Das ist ein Projekt von der Stadt Hannover, um die digitale Souveränität bei Älteren zu stärken. Haben wir halt knapp 30 Ehrenamtliche rekrutiert, die früher so im IT-affinen Umfeld gearbeitet haben. Das heißt, bei großen Unternehmen, aber auch zum Beispiel, wir haben auch Frauen, die waren früher mal Hausfrau, die sich selber beigebracht haben. Wir haben Lehrer, wir haben eine Pastorin und noch viele unterschiedliche andere Bildungshintergründe. Und die helfen über Menschen über 60 Jahren direkt zu Hause, also im 1-zu-1-Gespräch, aber auch in so digitalen Sprechstunden im Stadtteil. Wir haben, ich glaube, mittlerweile über 13 Sprechstunden verteilt, auch in Alten- und Pflegeheimen Sprechstunden. Wir haben viele Kurse und insgesamt helfen über 2000 ältere Menschen. Also das heißt, knapp 30 Ehrenamtliche helfen über 2000 ältere Menschen. Das klingt erstmal im Verhältnis gesehen, ist das sehr, sehr viel, weil die machen das ehrenamtlich. Aber das braucht genau diese Unterstützungsfunktion, ne? Weil die Frage ist, wer kann mir denn helfen? Ja, die Kinder also, haben nicht immer Zeit oder die viele Ältere neigen und auch die Angehörigen neigen dazu, ich stell dir das mal schnell ein oder ach ja, nicht schon wieder diese Frage. Und genau ist das dieser Punkt, warum ältere Menschen auch ein Stück weit demotiviert sind. Ja, ich brauche jemanden, der in meiner Geschwindigkeit mir das erklärt, ne? Und der mich an dem Gerät arbeiten lässt. Und wir sind nur der Coach.
Genau, ich habe sozusagen einen Trainer, der neben mir steht und sagt, ja, machst du gut oder vielleicht probierst du nochmal jenes aus. Und so kommt man dann eben selbstlernend und selbstbestimmt zum Ziel. Angesichts der aktuellen Lage, wo sehen Sie denn gerade noch aktuellen Handlungsbedarf und Unterstützungsbedarf? Wie können wir das Themengebiet, also ältere Menschen und Digitalisierung, wie kann man das noch ein bisschen weiter bearbeiten? Und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, noch weiter zu unterstützen. Wie sehen Sie das? Du. Wir waren wieder beim Du. Genau. Ich habe es in letzter Zeit irgendwie mit dem Sie. Bisschen zu förmlich.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch zu zeigen, was kann Technik überhaupt leisten? Also was sind für Möglichkeiten? Also eine Möglichkeit, indem ich sage, ich muss mir die Situation angucken. Ein gutes Beispiel, was Leute polarisiert, ist zum Beispiel Sprachstörung.
Oh ja, das sollten wir vielleicht in einen anderen Podcast verschieben, weil das dauert dann, glaube ich, heute noch ein bisschen.
Genau, aber was da ganz gut passt, auf einmal sagen Leute, Spion zu Hause. Und gleichzeitig erleben wir gerade viel bei älteren Menschen, die meisten Nutzen von Sprachstörungen sind interessanterweise nicht junge Menschen, sondern ältere Menschen. Warum? Weil sie zum Beispiel feinmotorische Einschränkungen haben. Sie können so ein Smartphone, Tablet nicht richtig bedienen oder irgendwas ist so komplex. Und Sprache kann jeder. Oder wenn ich eine seheingeschränkte Person bin, ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Und genau den Leuten das zu zeigen, wenn du das nicht kannst, du kannst definitiv sprechen, du kannst trotzdem ein technisches Gerät bedienen. Da kann man die Leute unterstützen, also wie so Motivationskampagnen zu machen. Aber natürlich auch ältere Leute dabei unterstützen, dass sie überhaupt von diesen digitalen Möglichkeiten partizipieren. Also beispielsweise freie WLAN-Möglichkeiten, natürlich WLAN in stationären Einrichtungen. Habe ich kein WLAN vor Ort, kann ich schlechtes Smartphone-Tablet bedienen.
Also ist das noch gar nicht so ausgeprägt, dass so ein Seniorenheim beispielsweise mit WLAN ausgestattet ist?
Also es nimmt bundesweit zu, aber in der Gesamtheit ist es noch sehr reduziert. Und das ist natürlich eine große Hürde. Warum ist es reduziert? Weil man jahrelang angenommen hat, ja, hier kommen ältere Menschen, die haben halt, sind halt stark eingeschränkt und wozu brauchen die jetzt Smartphone-Tablet? Das ist also ganz salopp gesagt. Aber hier geht es heutzutage nicht nur um soziale Teilhabe, sondern auch um digitale Teilhabe. Und gerade wenn ich natürlich in so einem alten Pflegeheim bin ich ja vielleicht nicht mehr so viel in meiner Umgebung draußen unterwegs.
Das heißt, ich brauche diese Interaktion ja auch. Also an der Stelle ist das ja gleichzusetzen, digitale und soziale Teilhabe.
Genau,
das ist ja eins an der Stelle.
Richtig, und genau den Einrichtungen das auch klar zu machen, so, das ist eine wichtige Möglichkeit, bietet auch sowas an, wie eine Sprechstunde, helft den Leuten, digital teilzuhaben. Und das kann man, ein schönes Beispiel habe ich in vielen Einrichtungen gesehen, wenn man mit Einrichtungsleitung redet und sagt, ja, wir haben noch einen Computer unten. Da hat man so einen ganz alten Röhrencomputer, so 1 bis 2 Geräte, wo man dann Mahjong spielen kann. Also das ist natürlich auch digital, aber das zeigt nicht die ganzen Möglichkeiten. Das heißt, die Einrichtung auch zu motivieren, sagen, macht euch auf, das hat doch eine Chance. Ne?
Ja,
ist auch definitiv ein Marketingaspekt.
Definitiv, ja. Also es gibt auf jeden Fall noch viel, viel Bedarf und auch viel, auf der anderen Seite gibt es aber auch schon viel Unterstützung und auch eine gewisse Offenheit, gerade jetzt, die jetzt sicherlich nochmal befeuert wird durch eben die aktuelle Krise. Ja, ich wünsche weiterhin viel, viel Erfolg und weiterhin natürlich innovative Ideen. Vielen Dank. Wie man sieht, bleibt einfach der Mensch wirklich ein Mittelpunkt, auch wenn es um die Digitalisierung im hohen Alter geht, bleibt der Mensch einfach der Mittelpunkt der ganzen Geschichte, weil der am Ende den Nutzen daraus ziehen muss. Weitere Unterstützung und Informationen gibt es natürlich bei Linga Online. Also da haben wir natürlich noch mal ein bisschen was zusammengestellt. Direkt bei der Digitalagentur Niedersachsen, bei der Stadt natürlich. Außerdem sind sowohl die Linga als auch die Digitalagentur eben bei Twitter unterwegs unter @digital_nds und @linga.nds.de zu finden. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Anregungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie einen Vorschlag für einen Podcast haben oder Fragen zu diesem oder einem der anderen vergangenen Podcasts, dann senden Sie uns Ihre Nachricht an fragen@nds.de. Patrick, vielen, vielen Dank. Hast du vielleicht noch eine Informationsquelle, die ich jetzt übersehen habe, die du zum Schluss nochmal platzieren möchtest?
Natürlich einmal die Information von der Stadt Hannover aus dem Fachbereich Senioren zum Thema Digitalisierung und ältere Menschen, aber auch wie zum Beispiel von der BAXUS, eine Bundesarbeitsgemeinschaft, die sich bundesweit aufmachen, ältere Menschen zu motivieren und auch deren Organisationen sich diesem Themenfeld zu nähern. Und da finden wir halt sehr, sehr viele Informationen.
Patrick, vielen Dank für die Informationen, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön.
Gerne.
Auf Wiedersehen.